Liebe Gemeinde, mir ist es ein Anliegen, immer Sie zu grüßen mit den Worten, die der Apostel Paulus in seinen Briefen am Anfang der Briefe verwendet. So möchte ich auch heute ein Wort dazu verwenden. An die Gemeinde Gottes, die in Bad Nauheim ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen und an allen Orten der Welt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese den Text aus dem Alten Testament, der für diesen Sonntag auch vorgeschlagen ist, aus Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Feuer gehst, so will ich bei dir. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch die Stürme und durchs Feuer gehst, wie soll es dir nicht schaden? Wenn ich bin bei dir und du sollst nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israel, der Retter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stadt. Denn weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet, weil ich dich lieb gehabt habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. So fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Namen von allem, ich will deinen Samen von allen Osten herführen und zu dem Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Denn jeden, der mit meinem Namen genannt ist, gehe ich hin, den zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Ja, lieber Vater im Himmel, das sind Verheißungen, die du deinem Volk und damit auch deiner Gemeinde gegeben hast. Und wir sind hineingefoppt in das Heil der Juden und du wirst auch das Heil mit den Juden uns vollenden, auch auf dem Berg Zion. Und dafür danken wir dir. So bitten wir dich, dass auch diese Worte uns heute zum Trost werden, dass sie uns eine Hilfe sind, auch in der Heilsgeschichte. Wir danken dir dafür. Amen. Liebe Gemeinde, wir tun hier einen Blick in die Geschichte Israels. Wir können unsere Heilsgeschichte nicht von der Geschichte Israels trennen. Und Gott hat ihnen das Land gegeben. Und das würde jetzt zu weit führen, wenn ich mit Ihnen Josua 12, Kapitel 12 bis 21 lesen würde, wo dann detailliert dasteht, wie Gott den einzelnen Stämmen dieses Land gegeben hat und wo die Grenzen sind. Und das, was wir heute in Israel sehen, ist nur noch ein Ruhmstück, denn Gott hat ihnen versprochen, vom Bach Ägyptens bis zum Euphrat das Land zu geben. Und da steht es noch viel aus. Leider irrt sich Präsident Biden, wenn er von der Zwei-Staaten-Lösung spricht, wie auch unser Bundespräsident und auch die EU. Gott hat einen Plan für das Volk Israel und auch für die Geschichte der Nachkommen Ismaels. Wie wir wissen, hat Gott der Hagar den Namen Ismael selbst gegeben und damit hat er auch etwas hineingelegt als Nachkommen Abrahams. Nur wie er das macht, wissen wir nicht, nur ich bin gewiss, dass er es macht. Und auch heute mit den Palästinensern und mit diesen ist ein politisches Gebilde, das nicht der Bibel entspricht. Denn die Philister wurden im Jahre 604 vor unserer Zeitrechnung durch die Babylonier ausgerottet. Und die Palästinenser, die wir heute als eigenes Volk sehen, sind eigentlich die Araber, die in Israel gelebt haben vor der Staatsgründung. Ein Großteil ist nach Jordanien ausgewandert und lebt auch dort heute noch in Lagern und werden auch sehr schlecht versorgt, während Israel in den sogenannten Westbank, was eigentlich Judäa und Samaria ist, für die Palästinenser auch Arbeitsplätze schafft. Aber nur so viel dazu möchte ich sagen. Nur wir müssen anhand der Zeitgeschichte heute die biblische Geschichte zur Hand ziehen, um so manches zu erkennen. Und so möchte ich auch noch ein Wort lesen aus 5. Mose 4, die Verse 6 bis 11, wo dann auch das steht, was Gott seinem Volk verheißen hat. Ich lese 5. Mose 4, 6 bis 11. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, und damit du ein Volk des Eigentums führen sollst. Nicht, weil du zahlreicher bist als alle Völker, so hat Gott dich erwählt und hat er sein Herz dir zugewandt, denn du bist das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er den Vätern geschworen hat. Das war Abraham, Isaac und Jakob. Darum hat er euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus der Hand der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist, der treue Gott ist, der den Bund und die Gnade den bewahrt auf 1000 Generationen. So vergilt auch jedem, der ihn hasst, im Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern er vergilt ihm ins Angesicht. Soweit die Zusage Gottes hier für dieses Volk. Und dieses Versprechen gilt in Ewigkeit, auch wenn heute so manche Schwierigkeiten da sind. Gott hat selbst diesem Volk durch Abraham und Isaac die Verheißung gegeben. Und dann lesen wir auch hier in Jesaja 43 diesen Zusatz Jakob und Israel. Auch da finden wir die Antwort in der Bibel. Es ist in Jesaja 21 Mal wird dieses gebraucht, Jakob und Israel. Und wir fragen uns, warum das so ist. Da möchte ich dieses Wort aus 1. Mose 32, Vers 29 lesen. Da fragt er ihn, was ist dein Name? Er antwortete Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob, sondern Israel sein, denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Warum gebraucht die Bibel immer wieder, und das fragen wir uns, diesen Begriff Jakob und Israel? Und wenn wir in das Leben des Jakob hineinschauen, dann stellen wir fest, dass er der Listige war, dass er sich das Erstgeburtsrecht erkauft hat durch die Linsensuppe, dass er seinen Bruder Esau betrogen hat und dann nach Haran flüchten musste. Jakob war also bis zu dem Kampf am Jabok der Listige, der Betrüger und, wie man ihn nennen will, der nach der Weltweise zu leben hatte. Und er hat dann auch, um dem Esau zu begegnen, zuerst seine Familie und alles vorgeschickt, damit er geschont wurde. Und dann kam der Kampf am Jabok, wo er mit Gott gekämpft hat, oder wie es die Bibel schreibt, mit einem Engel des Herrn. Und viele Ausleger sind sich da einig, dass der Engel des Herrn, der im Alten Testament oft in Menschengestalt erschienen ist, auf die Person Jesu gemeint worden ist. Und nach diesem Kampf änderte Jakob sein Wesen und er wurde Israel Und Gott hat ihm den Namen Israel gegeben. Und dann sehen wir in der Bibel, wie er dann als Erster ging und sich der Wahrheit mit Esau stellte. Die Familie blieb hinten und den Schutz, den er früher so sicher zu haben meinte, stellte er hinten an und stellte sich der Wahrheit. Also wir stellen fest, im Leben des Jakob tat eine Änderung, als Gott, also mit Gott und dem Engel des Herrn gekämpft hatte und er den Namen Israel bekommen hat. Und diese Verheißung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, die gilt auch heute. Ich könnte jetzt viele Bibelstellen aufschlagen, ich habe die mal nachgelesen, dass Gott auch heute mit dem Volk Israel seinen Plan hat, obwohl das Volk Israel noch in dem Status des Jakob ist. Damit will ich nicht sagen, dass die Juden Betrüger sind oder so weiter, sondern sie leben nach der Weltweise. Sie haben den Messias Jesus noch nicht erkannt, mit Ausnahme der messianischen Juden, die wir in Israel auf etwa 30.000, 35.000 schätzen und weltweit auf etwa 200.000. Ich komme dann auch gleich noch darum, was Gott tun wird. Also wir stellen fest, Gott hat seinen Plan auch mit einem Volk, das noch nach der Weise des Jakob lebte oder nach der Weltweise, weil Gott treu ist in seinem Versprechen. Gott hat Abraham und Isaac und Jakob versprochen, ich will euch segnen und euch zu einem großen Volk machen. Und das ist ja dann auch in der Sklaverei passiert in Ägypten, wo 70 Menschen nach Ägypten zogen. Und als Mose das Volk herausführte, waren es 500.000 Männer. Wenn wir die Frauen noch zurechnen, sind es nochmal 500.000. Und sagen wir mal nur 2 Kinder, dann waren es nochmal 1 Million. Sodass das Volk in der Sklaverei in Ägypten zu einem Volk von etwa 2 Millionen oder mehr angewachsen ist. Und hiermit erkennen wir die Treue Gottes, die Gott zu seinem Volk gestanden hat, wie er sich erwählt hat und dann auch zu einem Volk gemacht hat. Also wie gesagt, wir lesen in Jesaja 21 mal diesen Begriff Jakob und Israel. Und es ist wichtig, das heute zu wissen, auch mit Israel, dass Israel noch in dem Status von Jakob ist, obwohl Gott seine Verheißung wahrmacht, sie aber noch nicht den Geist der Wahrheit bekommen haben, auf den ich nachher in Sacharja eingehen möchte. Wir können also ganz deutlich sehen, Gott ist ein Gott, der treu ist. Gott ist ein Gott, der zu seinen Verheißungen steht, auch zu den alttestamentlichen Verheißungen, wie auch zu den neutestamentlichen Verheißungen. Und wenn er sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann gilt das nicht nur dem Volk Israel, sondern auch der Gemeinde Jesu, die sich ihm anvertraut hat und ihm nachfolgen wird. Diese ganzen Worte in Jesaja 43 gelten auch neben Israel, der Gemeinde Jesu, die auch für uns wichtig sind, dass wir Vertrauen lernen, dass wir nicht mit irgendeinem Gott zu tun. Und die Bibel, das Alte Testament, vergleicht da immer wieder den Bundesgott Jahwe mit den Götzen der damaligen Zeit und stellt immer wieder heraus, ich bin treu, ich stehe zu meinem Wort, auch wenn du isst, untreu bist. Und das beste Beispiel sehen wir ja an dem Volk Israel, wie er dieses Volk treu führt und wieder zurückführt. Aber wir müssen auch eins sehen, dass das, was Gott verheißen hat, sich noch nicht erfüllt hat. Und das lesen wir in Sacharja 12, die Verse 10 bis 12. Und da heißt es, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Geistes ausgießen. Und sie werden mich sehen, den sie zerstochen haben, Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich weinen über das Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tage wird eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hatgimmon, in Ebenezer, und das ganze Land wird klagen. Dann kommen die Beispiele, wo auch in der Vergangenheit Israel Buße getan hat und auch in Zukunft Buße tun wird. Wir sehen also hier in Jesaja 43 den Unterschied zwischen Jakob und Israel. Jakob lebte und Israel lebt nach der Weltweise, wie es üblich ist. Man tut, was alle tun. Aber wenn Gott den Geist der Wahrheit ausgießt, werden sie nicht mehr das tun, was alle tun, sondern wir werden uns unterscheiden und nach dem Willen Gottes fragen. Genauso wie Israel wird dann erkennen, den sie gekreuzigt haben. Und sie auch noch andere Stellen könnte ich jetzt aufführen, wo sie dann bitterlich weinen und Buße tun. Und wir glauben daran, dass wir, als wenn wir entrückt werden als Gemeinde Jesu und wenn wir wiederkommen auf dem Berg Zion, dass Israel durch diesen Geist uns empfangen wird, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und sie werden erkennen, dass Jesus ihr Messias ist und ihr Retter. Das steht heute noch alles aus, was wir erleben werden. Und hier wird dann auch in einigen Stellen darauf Bezug genommen, auf das, was geschehen ist. Als Israel durch das Schilfmeer ging, heißt es in Josua, dass sie trockenen Fußes durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer gegangen sind. Auch hier setzt uns in manchen Dingen unser Verstand aus. Wenn überall wochenlang Wasser war, ist unten Schlamm. Aber die Bibel sagt, sie gingen trockenen Fußes durch das Schilfmeer. Ich habe ja in der Schule so manche Diskussionen gehabt mit Schülern und ich konnte nur sagen, ich vertraue dieses Wort. Wie das Gott gemacht hat, das kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls lügt für mich das Wort Gottes nicht in Josua 3, wo es heißt, und sie gingen trockenen Fußes durch das Schilfmeer. Und so wird sich auch manches erfüllen, was wir heute mit unserem Verstand nicht einordnen können, wo wir tausend Fragen haben, aber Gott steht zu seinem Wort und wird auch dann das halten. Dann lesen wir auch in Daniel 3 die Verse 25 bis 27, ich will sie kurz erwähnen, wo dann auch die drei Männer in den Feuerofen geworfen wurden und wo dann der König feststellte, dass ein vierter noch im Feuer war. Und dann heißt es hier ganz deutlich, darauf versammelten sich die Räte des Königs, sie schauten die Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt haben. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man merkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Wissen Sie, das sind Worte, die wir mit unserem rationalen und gefallenen Verstand nicht verstehen können. Aber die Bibel sagt das ganz deutlich und da werden wir aufgefordert, der Bibel zu vertrauen oder wir sagen, es war nicht so. Und wo wir diese alttestamentlichen Worte sagen, es war nicht so, üben wir eine Bibelkritik an dem Wort Gottes und sagen dann, ja, das ist unmöglich. Und so sind manche Dinge, die uns auch für die Zukunft vom Wort Gottes gesagt werden, wo Gott mit seiner Gemeinde handelt und seine Gemeinde zum Ziel bringen wird. Für uns, und ich habe für mich war es eine Hilfe, dass mein gefallener Verstand durch den Sündenfall nicht alles erklären kann und auch nicht alles verstehen kann. Deshalb sage ich oft zu Lisa, ich freue mich auf die Ewigkeit, wenn ich da die Antwort auf diese Dinge bekomme. aber wir werden von Gott herausgefordert, ihm zu vertrauen. Auch wenn wir sagen müssen, das kann ich nicht erklären, das kann ich nicht verstehen, das ist mir zu hoch. Und wir warten darauf, in der Ewigkeit dann zu sehen, um es mit den Worten von Arno Pagel bei dieser Predigt, die sich bei mir so eingebrannt hat, in der Ewigkeit zu sehen, wie er sein Volk, wie er seine Verheißungen erfüllt. Und so auch die Verheißungen mit seinem Volk. Aber auch eins müssen wir sehen, Israel musste auch noch ins Feuer gehen. Wir haben vor Jahren den Marsch der Lebenden mitgemacht mit dem jüdischen Volk, in dem wir von Auschwitz nach Birkenau gegangen sind. Und auch dann wurden wir noch eine Woche durch die verschiedenen Orte geführt in Polen, wo dann die Verbrechen stattfanden. Und wir haben als Deutsche, und dessen müssen wir uns ja schämen, 6 Millionen Juden ins Feuer geschickt. Noch ein weiteres Beispiel: In den letzten Tagen des Krieges wurde in der Ukraine 30.000 Juden erschossen von dem Nationalheld, den sie auch heute noch verehren. Darunter waren auch einige Sinti und Romas und auch einige Russen stalinistischer Prägung. Gott hat sein Volk immer wieder durch die Tiefen geführt, durch die Anfechtung. Und für mich ist es auch ein Wunder, auch wenn wir die Geschichte Israels sehen in der babylonischen Gefangenschaft oder wie das Nordreich dann von den Assyrern besiegt wurde und dann eliminiert wurde. Denn die Assyrer hatten die Angewohnheit, dass ein jüdisches Mädchen nur einen Assyrer heiraten durfte und ein jüdischer junger Mann auch nur ein assyrisches Mädchen. Und so wurde dieses Volk eliminiert. Aber jetzt kommt es in Gondar zur Zeit, wo viele Mustafaras, ehemalige Juden wohnten, die unter Haile Selassie christianisiert wurden, werden jetzt heimgeholt nach Israel. Und die Transporte finden von diesen Juden von Gondar nach Israel statt. Dann wurde vor einigen Jahren in der Mongolei ein Rest des Stammes Dan entdeckt, der dann auch wieder heimgeholt wurde nach Israel. Und jetzt vor einiger Zeit wurde in Nordindien ein Stamm Asser entdeckt, der ebenfalls heimgeholt wurde. Und so erfüllt Gott seine Verheißungen, dass er die 10 Stämme aus dem Völkermeer, wie wir es vorhin gelesen haben, heimführt in sein Volk. Und Israel baut ja zurzeit etwa über 1000 so Einzimmerfertighäuser, um die Juden aus der Ukraine über ein Nachbarland heimzubringen in das Land. Wir merken, Gott steht zu seinem Wort, auch wenn es lange dauert, dass er die 10 Stämme wieder heimholt nach Israel. Und sollte das nicht für uns ein Ansporn sein, auch seinem Wort zu vertrauen, für die Worte, die auch für Israel und seine Gemeinde ausstehen. Wir sehen also, dass sich diese Verheißungen in Jesaja 43 erfüllt. Und dann auch, dass, wie es hier heißt, dass er Länder an Israel stattgeben kann. Jurek Schulz von der AMSI, wir freuen uns, Ende August wieder mit ihm zusammen zu sein, hat uns einmal gesagt, wir sollten uns eine Folie machen von den alten Stämmen, die in der Bibel genannt wird, und die auf unsere Landkarte zu legen, dann würden wir sehen, welche Länder auch heute gemeint sind. Und in der Bibel steht, Ephraim wird wieder auf den Hügeln Galiläas wohnen. Heute ist Ephraim versunken im Völkermeer. Aber ich bin gespannt, vielleicht erlebe ich es auch noch oder ich sehe es von der Ewigkeit, wie Gott dieses Volk wieder heimholt aus dem Völkermeer und es wieder auf die Hügel Galiläas bringt. und wie er auch sein Wort erfüllt, was heute unmöglich ist, dass er diesem Volk auch das Land bis zum Euphrat geben wird. Wir müssen, auch wenn wir heute in die Weltgeschichte hineinschauen, manches mit biblischen Augen sehen und anhand der Bibel vergleichen. Und nach meiner Meinung werden wir heute in vielen Dingen da verkehrt informiert. Gott hat seinen Plan mit Israel. Gott hat seinen Plan mit dem Berg Zion. Und wir werden einmal als wiederkommende Gemeinde mit Jesus auf dem Berg Zion stehen. Und wir werden von den Juden empfangen mit den Worten, gelobt sind, die da kommen im Namen des Herrn. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir dieses Wort haben, dass dieses Wort uns zeigt. Gott sagt in seinem Wort, ich zeige euch, was ich zu tun gedenke. Leider ist oft in unseren Gemeinden dann das alttestamentliche prophetische Wort ein Stiefkind, was man oft nicht ausgelegt wird. Ich weiß, man kann sich auch dabei vergaloppieren und bei dem Wie stehen bleiben und dann kommt es doch anders. Nur für mich ist es entscheidend wichtig, dass wir die Aussagen des Wortes Gottes, wie auch jetzt hier in Jesaja 43, ernst nehmen und sagen, lieber Vater, wir sind gespannt, was du noch tun wirst und wie du noch handeln wirst und dass wir mit hineingenommen sind in diesen Heilsplan Gottes. Und nach meiner Überzeugung können wir den Heilsplan Gottes nicht von der Weltgeschichte trennen. Nur wir sehen oft nur das nächste Tal. Ich habe das schon, glaube ich, hier schon mal gesagt, wer auf Geschona war, vielleicht waren sie oben und bei klarem Wetter sehen sie über Listtal, in diesem Tal, Eiger, Mönch und Jungfrau. Und sie meinen, hinter dem nächsten Berg seien die Berge. Erst kommt noch das Baser Tal mit Listtal, dann kommt das Aarauer Tal und dann kommt noch das Aargauer Tal und dann kommt noch das Berner Oberland und erst da ist das Ziel von Eiger, Mönch und Jungfrau. Und so müssen wir auch das prophetische Wort sehen. Wir sehen oft diese Hügel, die Eiger, Mönch und Jungfrau, aber die Täler zwischendrin, wo Gott noch handelt, die sehen wir nicht. Und dann vergaloppieren wir uns in der Deutung und dann haben wir oft Streit in der Gemeinde, weil dieser es so sieht und jener es anders sieht. Ja, das zeigt mir auf die Uhr, das ist wichtig. Aber worum es mir geht in diesem Text, ich hätte noch einiges zu sagen, aber ich will auch damit bewenden lassen. Wir sehen, wie wunderbar das prophetische Wort ist und wie wir als Gemeinde Gottes mit hineingenommen sind in den Heilsplan, den er mit seinem Volk und damit mit uns vollendet. Deshalb möchte ich zum Schluss noch sagen, im Epheserbrief heißt es, er macht aus Zweien eins. Und so macht er aus der Heilsgeschichte Israel und aus der Kirchengeschichte, der Geschichte der Gemeinde Jesu eine Einheit. Und darüber dürfen wir uns freuen, diesem Gott zu vertrauen und diesem Gott nachzufolgen. Er steht zu seinem Wort, auch wenn wir es jetzt heute nicht einordnen können. Auch jetzt in dem Durcheinander der Weltgeschichte, Ukraine und so weiter. Aber er vollendet das, was er in seinem Wort uns sagt. Und daher lohnt es sich, ihm zu vertrauen, auch in den Anfechtungen des Lebens. Auch wenn wir manchmal Wege geführt werden, die nicht einfach sind, die von Leid oder Krankheit geprägt sind. Aber er nimmt uns bei der Hand. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und davon kann uns kein Satan, keine Sünde, nichts trennen. Und wir dürfen bei ihm, und das ist etwas Wunderbares, in der Vergebung, in der Gnade und Barmherzigkeit leben. Gott segne euch in diesem Vertrauen. Amen. Und jetzt singen wir das Lied 558, die Verse 5. 5 bis 8. Ja, lieber Vater im Himmel, wir haben gesungen, du wirst dein herrlich Werk vollenden. Darauf vertrauen wir, auch wenn es heute so manches in der Welt nicht so aussieht, als wenn Stimmen, die dein Wort nicht ernst nehmen, denn die Oberhand haben und Dinge, die du in den Moralgesetzen uns gegeben hast, heute ihren Wert verlieren. Aber du wirst der Herr bleiben und damit hoffen wir, damit vertrauen wir dir. Und so danken wir dir, dass du diese Gewissheit in unser Herz hineinlegen möchtest, dass wir mit dieser Gewissheit leben und von dieser Gewissheit unser Leben gestalten. Wir danken dir, dass wir auch die Situation in Deutschland jetzt dir anbefehlen dürfen. Du weißt, wie so manche Moralgesetze jetzt in Zukunft nicht mehr gelten sollten, die du deinem Volk und uns gegeben hast. O Herr, erbarme dich über uns und schenke noch Männer und Frauen, die aufstehen und für dein Wort kämpfen. So danken wir dir, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Mit dir gehen wir dem ewigen Ziel entgegen und das kann uns keiner nehmen, außer wir nehmen es uns selbst. So danken wir dir, dass du der bist, der in Jesus Christus unsere Sünde getragen hast, auch in der vergangenen Woche, wo wir am Ehepartner oder wo wir aneinander schuldig geworden sind. Wir dürfen es unter dein Kreuz bringen und durch dein Blut Vergebung empfangen. Und so beten wir dich auch für die kommende Woche, dass du uns leitest und führst nach deinem Willen, dass du deinen Willen in unser Herz hineingibst und dass wir dem auch folgen. Wir wollen dir auch die Sänger anbefehlen, die in Eisenach sind. Schenke du ihnen einen segensreichen Tag. Und wenn sie morgen noch Thüringen genießen wollen, dann segne du sie und dann schenke ihnen die Freude an deiner Schöpfung. Und bewahre du auch sie, wenn sie wieder zurückkommen nach Bad Nauheim. Und so wollen wir auch unsere Senioren dir anbefehlen und alle, die mit Hindernissen und Krankheit zu kämpfen haben und die es manchmal nicht leicht haben, in den Tag zu schauen. Schenke du ihnen heute durch deinen Geist und durch dein Wort die Kraft, dass sie gehalten sind, dass sie getröstet sind, dass dein Wort auch ihnen heute eine gewisse Freude gibt und dass sie diesen Tag aus deiner Hand nehmen. Und für unser deutsches Volk bieten wir noch einmal, dass uns wie nach dem Krieg 1945 den Geist der Buße schenkst und der Geist der Hinwendung zu dir, dass wir fragen nach deinem Wort und was dein Wille ist.